Wir wollen heute Morgen auf einem Wort hören aus dem Alten Testament, aus einem Buch, was wir bestimmt alle schon mal gelesen haben, und zwar aus dem Buch Hiob, Kapitel 14, die Verse 1 bis 6. Hiob 14, Verse 1 bis 6. Da heißt es: Der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe. Geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht siehst. Kann wohl ein Reiner kommen vom Unrein? Auch nicht einer. Sind seine Tage bestimmt? Steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann? So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Nun, hier in dem Kapitel, in dem Buch Hiob, geht es um den Hiob. Wir alle wissen, war er ein reicher Mann und auch zur gleichen Zeit gottesfürchtig. Aber er hatte alle seine Reichtümer und auch seine Familie durch harte Schicksalsschläge verloren. Danach verlor er auch noch selber seine Gesundheit, so dass ihn schmerzende Geschwüre überall auf seinem Körper fehlten und er aber dennoch am Glauben an Gott festhielt. Im Buch des Propheten Hesekiel, Kapitel 14, wird er sogar zusammen mit Noah und Daniel als ein Vorbild der Gerechtigkeit genannt. Aber es kam noch schlimmer. Überdies kam seine Frau noch zu ihm und sagte: Hältst du noch fest an deiner Frömmigkeit? Sage Gott ab und stirb. Doch Hiob entgegnete ihr: Du redest wie die törichten Frauen. Haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Bei alledem blieb er ein gottesfürchtiger Mann. Und in welch einer verzweifelten Lage muss Hiob gewesen sein, nachdem er seine Familie verlor, sein Reichtum und jetzt auch noch seine Frau, die sich gegen ihn stellt. Wir wissen, dass auch Hiob weiter über sein Leid klagte. Er war der festen Überzeugung, dass er nichts Unrechtes getan hatte, sondern ohne Tadel vor Gott gelebt hatte. Darum wünschte er sich, von Gott in Ruhe gelassen zu werden. Er empfand, dass Gott ihm nachstellte, ihn in einem Netz einfing und seinen Weg versperrte, so dass er sich nicht mehr weiter konnte. Sein Leid und die damit verbundenen Schmerzen waren dann nachher so groß, dass seine drei Freunde, die ihn besuchten, eine Woche lang nichts zu sagen vermochten, sondern schweigend am Leid Hiobs teilnahmen. Und dann begann Hiob nach dem Sinn seines Lebens zu fragen: Warum bin ich nicht gestorben bei meiner Geburt? Warum bin ich nicht umgekommen, als ich aus dem Mutterleib kam? Warum hat man mich auf den Schoß genommen? Warum bin ich an den Brüsten gesäugt? Dann läge ich da und wäre still. Dann schliefe ich und hätte Ruhe. Warum gibt Gott das Licht den Mühseligen und das Leben den betrübten Herzen, die auf den Tod warten? Und er kommt nicht, und nach ihm suchen mehr als nach Schätzen, die sich sehr freuten und fröhlich wären, wenn sie ein Grab bekämen. Dem Mann, dessen Weg verborgen ist, dem Gott den Pfad ringsum verzäunt hat. So seine Rede im dritten Kapitel. Wir sehen also hier, dass über Hiob eine Depression kam. Er musste leben, aber alles an seinem Leben war auf einmal böse. Hatte er bis dahin in Gottesfurcht und unter dem sichtbaren Segen Gottes gelebt, so schien es nun, als hätte sich Gott total gegen ihn gestellt. Er hatte alles verloren, was er hatte. Somit gab es für ihn keine Perspektive in Richtung einer positiven Wendung seines Schicksals. Es gab keine Hoffnung auf Genesung. Und weil ihm alles genommen war, war auch die Frage wieder offen, ob es sich überhaupt noch lohnte, zu arbeiten, wenn denn Gott ihm den Lohn seiner Arbeit nicht ließe. Aber am schlimmsten war die Frage für ihn, ob es sich überhaupt lohnte, Gott zu fürchten, wenn er solches Unglück über ihn kommen ließ. Das sind ganz wesentliche existenzielle Fragen, die über Jahre hinweg unbeantwortet erschienen. Sie waren offen und die bisherigen Antworten, auch die von seinen Freunden, waren völlig wertlos in seiner Situation. Große Teile seines bisherigen Verständnisses von Gott und der Welt waren also innerhalb weniger Stunden zusammengebrochen. Somit war Hiob äußerlich und innerlich ein wirklich armer Mann. Was lernen wir aus dem Erleben und den Worten Hiobs? Darum soll es uns heute Morgen im Predigtext zu tun haben. Der erste Punkt wird sein, dass uns Gott daran erinnert, nämlich an die Nichtigkeit unseres Lebens. Und dazu sagt Hiob, erinnert uns auch Hiob zunächst an die Vergänglichkeit des Menschen. Er bewertet damit das Leben des Menschen generell. Da sagt er, der Mensch vom Weibe geboren, lebt kurze Zeit und ist voll Unruhe, geht auf wie eine Blume und fällt ab, flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Nun, die Zeit von uns kann durchaus voller Unruhen sein. Interessant ist dabei, dass das Wort Unruhe im Hebräischen auch für Toben steht und bedeutet eben auch so viel wie Aufregungen und heftige Bewegungen, die sich in dem Leben von uns entfalten können. Und da Hiob mit dieser Einsicht nicht alleine war, finden wir auch in der Heiligen Schrift noch andere Stellen, wo dieses erklärt wird oder auch gesagt wird, wie zum Beispiel bei Mose im Psalm 90 oder auch bei dem Propheten Jesaja im 40. Kapitel. Im Vergleich mit der ganzen Weltgeschichte, von der Schaffung der Erde bis zum heutigen Tag, ist das Leben für uns nur eine kurze Spanne hier auf Erden. Und im Vergleich mit Gott, der ewig lebt, ist es wirklich nur wie ein flüchtiger Schatten, wie ein Hauch, der vorbeigeht. Wie schnell rennen unsere Jahre weg? Dazu ein Beispiel. Alexander der Große ist, denke ich, uns allen bekannt. Er hatte mit seinem Heer nach vielen Kämpfen Indien erobert und steht nun im Spätsommer 325 vor Christus an der Mündung des gewaltigen Indusflusses. Sein Blick schweift über die Welt und die Weite des Indischen Ozeans. Ja, er hat es geschafft. Sein sehnlichster Wunsch, das Ende der östlichen Welt zu erreichen, scheint ihm erfüllt zu sein. Aber sofort steigt ein neuer Gedanke in ihm hoch, der ja auch als rastlos gilt. Und der Gedanke war, nun gilt es auch, die westliche Welt bis an die Meerenge von Gibraltar zu unterwerfen. Dann wäre sein Lebensziel erreicht. Dann ist er der wahre Beherrscher der Welt. Sofort rüstete er zum Rückmarsch, um von Babylon aus den Plan umzusetzen. Aber doch stirbt er im Jahr 323 vor Christus an einem Fieber. Und er war insgesamt nur 33 Jahre alt geworden. Somit sein in nur 12 Jahren errichtetes Weltreich brach auseinander. Gewiss, so himmelstürmend sind unsere Lebenspläne nicht. Aber haben wir nicht alle unsere Vorstellungen über das, was wir in unserem Leben erreichen wollen? Man hört selbst von 70- und 80-Jährigen, die oft versichern und dabei noch zuversichtlich versichern, ich habe noch viel vor, Aber sind diese Pläne wirklich das Wichtigste für uns? Die wichtigste Lebensfrage ist doch nicht, was werde ich noch alles erreichen in meinem Leben? Sondern es sollte lauten, wo werde ich die Ewigkeit verbringen? Und um diese Frage zu beantworten, bedarf es allerdings auch keiner großen Pläne. Denn wenn wir wissen, es gibt nur zwei Entscheidungsmöglichkeiten. Ohne Gott in die ewige Gottesferne und Verzweiflung oder durch den Glauben an Jesus Christus in die ewige Gemeinschaft mit Gott. Sollten wir diese Frage nicht vor allen unseren Lebensplänen beantworten? Dies einzusehen war auch eine Bitte von David im Psalm 39. Dort sagte er, Herr, erlehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind alle eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Wie gar nichts sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun, Herr, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Errette mich aus aller meiner Sünde und lass mich nicht den Narren zum Spott werden. Nun, es ist geradezu eine von unserer Existenzbedingung, dass der gefallene Mensch vergänglich ist. Die Bibel sieht diesen Sachverhalt in einer sehr großen Nüchternheit und will, dass auch wir dieses zur Kenntnis nehmen und unser Leben darauf einstellen. Die Vergänglichkeit unseres Lebens empfinden wir schlussendlich alle, denn die Zeit unseres Lebens läuft unerbitterlich ab. Zwar ist vielleicht der ein oder andere noch jung, ist noch voller Optimismus und denkt, man habe das Leben noch vor sich. Doch wehe, wenn man in seinem Alltag Routine gewonnen hat. Da laufen die Jahre ab wie am Fließband. Unaufhaltsam stellen sich die ersten Alterserscheinungen ein. Die Fitness nimmt ab und die Gebrechen nehmen zu. Und bei alledem stehen alle Menschen unter der Sünde, wie David sagt, aber sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Damit steht also fest, dass vor Gott alle Menschen Sünder sind und den Zorn Gottes verdienen. Wenn es denn so ist, dass alles menschliche Leben unter dem Gericht Gottes steht, wenn die Tage eines Menschen vor Gott und von Gott alle bestimmt und gezählt sind, dann könnte doch Gott eigentlich die Menschen in Ruhe lassen. So der Gedankengang von Hiob. Wörtlich sagt er, sind seine Tage bestimmt, steht die Zahl seiner Monde bei dir und hast du ein Ziel gesetzt, das er nicht überschreiten kann. So blicke doch weg von ihm, damit er Ruhe hat, bis sein Tag kommt, auf den er sich wie ein Tagelöhner freut. Hiob kommt hier, vergleicht das hier mit dem Bild eines Tagelöhner. Er meint damit, ein Mensch könnte so in seiner Kleinheit und Vergänglichkeit sein Leben bestreiten, wie ein Tagelöhner den Tag. Tagsüber die Tretmühle, abends den Lohn. Das wäre es dann gewesen, das arme, vergängliche Leben in dieser Welt. Hiob jedoch findet selbst in dieser Tretmühle des Tageslöhners keine Ruhe. Er sagt in Kapitel 7, muss nicht der Mensch immer im Dienst stehen auf Erden und sind seine Tage nicht wie die eines Tageslöhners? Wie ein Knecht sich sehnt nach dem Schatten und ein Tagelöhner auf seinen Lohn wartet, so habe ich wohl ganze Monate vergeblich gearbeitet und viele elende Nächte sind mir geworden. Damit wird klar, er musste mit ansehen, wie er umsonst gearbeitet hat, seiner Sicht, wie er um den Lohn seiner Arbeit gebracht wurde. Und die Ruhe des Tagelöhners, das zwar harte, aber berechenbare Los, ist ihm nicht mal gegeben. gehören daran, dass er sich wirklich völlig auf dem Boden lag. Ja, dass er in nichts mehr Freude hatte und auch das Gefühl hatte, er nicht mehr gebraucht zu werden. Ich hoffe, dass keiner von uns so denkt, er wäre nichtig vor dem Herrn. Wir als erwählte Gotteskinder haben alle unsere Aufgaben in der Gemeinde Jesu. Auch bei Leiden oder in Leidenszeiten. Und noch etwas Wunderbares haben wir, ihr Lieben. Und zwar der herrliche Ausblick auf ein unvergängliches Erbe, welches uns vorbehalten wird im Himmel. Doch jetzt könnte der eine oder andere fragen, warum lässt Gott das zu im Leben hier? Ja, nimmt denn Gott überhaupt nicht an meinem oder deinem Leben teil? Diese Fragen gibt es. Die Antwort darauf wäre, Gott geht manchmal mit uns spezielle Wege, mit jedem Einzelnen von uns, die er so eben mit anderen nicht geht. Das wird bei Hiob daran deutlich, dass den Leiden Hiobs zwei Gespräche zwischen Gott und dem Satan vorausgegangen sind, von denen Hiob aber nichts wusste. Er erlebt sein Geschick ganz aus einer menschlichen Sicht. Er weiß nicht, dass sein böses Erlebte eine Prüfung ist. Und die Prüfung lautet, wird Hiob an Gott festhalten? Wird er den Glauben an Gott wahren? Wird er in seinem Leid sein Vertrauen immer nur auf Gott setzen? Oder wird er gar diese Hoffnung aufgeben und Gott absagen? Und das sind Fragen, die sich auch in jeder von uns stellen muss, in solchen Situationen. Immerhin hat Hiob das irdische Wohlergehen nicht als das höchste Gut veranschlagt. Nämlich als ihn die Verlustbotschaften erreicht hatten, war seine Reaktion, wir kennen glaube ich alle den Vers, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und seiner Frau, die sich gegen ihn stellte, antwortete er, haben wir Gutes empfangen von Gott und sollten das Böse nicht auch annehmen? Gerade hier zeigt sich doch, wie sehr die Einsicht in der Souveränität Gottes sein Bewusstsein band. Wohl gerade weil er an die Souveränität Gottes glaubte, konnte er das, was ihm geschah, doch nicht verstehen. Das stand jenseits aller Berechenbarkeit. Hier hätte er an Gott irre werden können. Und vielleicht geht es dem einen oder anderen von uns auch so. Doch schaut allein auf den Herrn und habt Vertrauen auf ihn und seine Führung in unserem Leben. Hiob sprach nochmal eine Klage aus in unserem Text, wo es heißt in Vers 3, doch du tust deine Augen über einen solchen auf, dass du mich vor dir ins Gericht ziehst. Für Hiob war es vollkommen unverständlich, warum Gott ihn, den Frommen, den Gläubigen und Gottesfürchtigen, so sehr plagte. Das erfahren wir auch noch aus vielen anderen Stellen im Buch Hiob. Und Hiob stellte fest, dass er nicht nur der Vergänglichkeit unterworfen war, sondern durch die Prüfungen kam es bis wirklich zu einer abgründigen existenziellen Not. Mit Verlust der Lebensgrundlage und der Lebenskraft. Wir sahen schon in der Einleitung, wie Hiob den Tag seiner Geburt verfluchte. Und angesichts all der Schmerzen und des Leides, dem er keinerlei Sinn abgewinnen konnte, blieb ihm nur ein Nein zum Leben. Zu seinem Leben. Doch er legte deshalb nicht Hand an sich, wie wir alle wissen, sondern nahm den furchtbaren Konflikt auf und litt geduldig, so wie Gott es lenkte. Weiter sagte er in Vers 4, kann wohl ein Reiner kommen vom Unrein? Auch nicht einer. Er will damit sagen, wenn ich auch keine bösen Sünden auf dem Gewissen habe, rein bin ich auch nicht. Das ist mir klar. Und somit erkannte auch Hiob so seine Sündhaftigkeit vor Gott und war keineswegs der Meinung, gänzlich sündlos zu sein. Nun stellt sich für einen jeden von uns die Frage, warum lässt Gott eigentlich das Böse zu? Nun, er kann auch mit dem Bösen, das er zulässt, seine Ziele mit uns verfolgen. Schwer zu verstehen. Seine Wege mit uns sind nicht sinnlos. Auch wenn sie sinnlos und vielleicht zutiefst abgründig und widersinnig uns erscheinen mögen. Und so ist auch das Ergehen Hiobs eine Offenbarung Gottes durch sein Handeln in seinem Leben oder vielmehr durch das Zulassen von gewissen Dingen in seinem Leben. Und das war im wahrsten Sinne des Wortes Schmerzchen. Aber sie nahm dann noch ein gutes Ende, wie wir wissen. Am Ende des Buches Hiob sehen wir, wie Hiob vor Gott schweigt, nachdem er ihm die ganze Zeit angeklagt hatte. Er erkennt, dass er mit Gott nicht rechten kann. Er erkennt auch, dass Gott viel größer ist. Er lernt, dass die Gedanken Gottes höher sind als die Logik des Menschen. Er lernt Gott in seiner Souveränität kennen. Und Gott führt ihm dabei seine Herrlichkeit vor Augen. In dieser ist Gott keinem seiner Knechte verpflichtet. Er ist ihnen aber gnädig. Er vergibt ihre Sünden, ohne dass sie es mit ihrer Gottesfurcht verdienen. Darum konnte Hiob am Ende bekennen, ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. So machte Gott an ihm wahr, was der Apostel Paulus im Römerbrief ausgesprochen hat, nämlich, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, Gott überlässt gerade uns als seine Kinder nicht den normalen Lauf der Welt. Gerade an unserem Leben nimmt er besonderen Anteil. Welchen er liebt, den züchtigt er. Und er tut es, damit wir ihn erkennen und in unserem Glauben an ihn gewiss werden. Schließlich hat Gott alle Dinge so in seiner Hand, dass er auch ein böses Schicksal jederzeit nach seinem Willen abwenden kann. Und das ist ein großer Trost, denn letztendlich hat uns Gott erlöst von allem Bösen. Mit der Wende in seinem Schicksal war auch für Hiob wieder klar, Gott vermag von allem Bösen zu erlösen. Er kann und will seine Kinder nicht dem Bösen überlassen. Doch darauf müssen wir jetzt achten, bei Hiob war die Wendung seines Schicksals nur eine irdische. Wir wissen, er lebte danach noch zwar viele Jahre und sah mehrere Generationen seiner Nachkommen noch, doch schlussendlich, was war, er starb doch. Und alles, was Hiob zukommen ließ, machte Hiob zu einem noch angesehenen Mann als vorher. Gott segnete ihn reich mit den doppelten Reichtümern. Und somit ist dieses Ergehen Hiobs zum Schluss ein Beispiel auch dafür, für uns, wie Gott mit uns umgeht. Hannah, die Mutter Samuels, hat das so schön in ihrem Dankgebet im zweiten Kapitel des ersten Samuel-Buches gesagt. Da heißt es, der Herr tötet und macht lebendig, führt hinab zu den Toten und wieder herauf. Der Herr macht arm und macht reich. Er erniedrigt und erhöht. Er hebt auf den Dürftigen auf, aus dem Staub und erhöht den Armen aus der Asche, dass er ihn setze unter die Fürsten und den Thron der Ehre erben lasse. Doch alles, was wir an Leid erfahren können, reicht immer noch nicht aus, um die Schuldfrage wirklich zu lösen und die Sünden von uns zu sühnen. Mit allen Leiden, das wir erleben, deutet Gott nur an, letztendlich, dass wir todeswürdige Menschen sind. Den Tod als Gericht über unsere Sünden hat Gott allerdings einen anderen erleiden lassen, seinem Sohn, unseren Herrn und Heiland Jesus Christus. Und in seiner Auferstehung erst wird das neue, ewige Leben offenbar. Was im Alten Testament noch verhüllt war, das Neue Testament bietet Gottes eigentliche Antwort auf die Vergänglichkeit des Menschen, der nach dem Sündenfall zum Tode verurteilt war. Selbst Hiob spricht in voller Klarheit von der Auferstehung Jesu. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er über den Staub sich erheben. Mit diesen Worten sieht Hiob auf Gott und er weiß damit, dass Gott schlussendlich den Sieg über alle Ungerechtigkeit davontragen wird. Dabei ist allerdings zu beachten, dass von der Auferstehung selber hier nicht die Rede ist. Diese wird eben erst mit der wirklichen Auferstehung unseres Herrn offenbar. Die entscheidende Antwort auf alles Böse in der Welt ist also darin gegeben, dass unser Herr Jesus Christus auferstanden ist. Denn er hat den Tod und damit die alle Vergänglichkeit von uns besiegt. Seine leibhaftige Auferstehung ist die Garantie dafür, dass auch wir eines Tages leibhaftig auferstehen werden. Und unter dieser Perspektive mögen wir da auch alles Leid, das uns widerfahren mag, ertragen. Sicherlich mag es für den Moment schmerzlich sein, und Gott erinnert uns nicht nur daran, dass wir arme und vergängliche Menschen sind, sondern er zeigt uns auch, dass wir Zorn und Verdammnis verdient haben. Er tut dieses, damit wir unser Vertrauen umso mehr auf ihn setzen. Gott aber kann auch das Böse, das wir erleben oder was er uns auferlegt hat, jederzeit zum Guten wenden. Und noch etwas Wichtiges, unser Leben ist nicht nur Leiden, sondern auch Freude. Es besteht nicht nur aus Trauer, sondern auch aus Trost. Es mag auch sein, dass dem einen oder anderen von Gott Leiden auferlegt werden, die er dann nicht wegnimmt. Wenn wir zum Beispiel an den Apostel Paulus denken, der zweimal gebetet hatte für den Stachel im Fleisch, aber er wurde ihm nicht weggenommen. Und bei diesen Leiden, die er nicht wegnimmt, da kann alles Mögliche sein. Von der problematischen Ehe oder bei einem anderen ist es die notorische Armut, beim dritten vielleicht die Krankheit und beim vierten häufige Schicksalsschläge und so weiter, könnte man noch viele, viele Dinge da nennen. Denn das Böse in der Welt kennt keine Grenzen. Wir dürfen aber auch wissen, und das werden wir auch noch bei der Behandlung des ersten Petrusbriefes in der Bibelstunde sehen, dass uns eine Zeit gesetzt ist zur Krankheit und Schwachheit, wo wir durch Geduld im Leiden unseren Gott verherrlichen dürfen. Es gibt keinen Tag, wo wir hoffen dürften, den verwundeten Pfeilen der Trübsal zu entgehen. Es kann Zeiten in unserem Leben geben, die ein Kelch voll bitteren Weines sind. Doch Gott wird alles spätestens dann wenden, wenn er uns teilgibt an der neuen Schöpfung und wir in ewiger Freude vor ihm leben dürfen, in der Herrlichkeit im Himmel. Das wird passieren, wenn unser Herr uns heimholt auf dem natürlichen Wege oder seine Gemeinde entrückt. Dann dürfen wir wissen, wo wir sind. Und das alles begründet sich in dem Opfertod unseres Herrn Jesus Christus am Kreuz, der dort stellvertretend für unsere Sünden an deiner und meiner Stelle gelitten hat. Dass wir aber überhaupt in einer solchen Stellung kommen, setzt natürlich voraus, dass wir zuvor unsere ganze Sündhaftigkeit erkannt haben müssen und zur Buße und zum Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Und die Leiden in dieser weltlichen Zeit sind im Gegensatz zu der vergänglichen Welt, von unserem vergänglichen Leben, ein Nicht gegenüber der ewigen, wohlgemerkt ewigen Herrlichkeit im Himmel. Nur kommt es uns so nicht vor, wenn wir in Leidenszeiten sind. Da können Tage auch zu Jahren werden. Wir dürfen aber wissen, da wo der Herr einen Eingang in die Leiden schenkt, da schenkt er auch wieder einen Ausgang. Und selbst wenn er sie uns nicht nimmt, die Leiden, die wir gehört haben, so kann er uns die Kraft geben, diese Zeit zu überstehen. Kommen wir zum Schluss und schauen auf das Ende der Leiden Hiobs, als Gott an ihn gedachte, dass er an ihm festgehalten hatte. Als die ärgsten Prüfungen über ihn kamen, so dass selbst Satan beschämt wurde. Zwar musste Hiob danach noch sich selber kennenlernen, aber sein gläubiges Annehmen alles Leides aus der Hand Gottes behielt für Gott seinen Wert. Und das kam nicht von ihm. Auch das war ohne Zweifel die reine Gnade von Gott. Dass Gott an Hiob festhielt, geschah, weil Gott Hiob nicht losließ. Wenn wir gerecht sind und trotz allem an Gott festhalten, so ist das auch Gnade, die uns dazu befähigt. Von alleine aus haben wir das nicht und können wir das nicht. Nichtsdestoweniger bleibt es für uns eine herrliche Ermunterung in unserem geistlichen Leben, dass Gott unsere guten Werke belohnen will und sie nicht vergessen wird. Wenn wir nur immer im Auge behalten, dass der Glaube den Werken vorausgeht. Unsere Werke können uns nicht erretten, nicht erlösen, keine einzige Sünde hinwegnehmen. Aber ist dies alles aufgrund der Gnade geschehen und im Glauben angenommen, dann fordert Gott gute Werke von uns, damit unser Glauben Ausdruck und Bestätigung gegeben wird nach außen hin. Und mit diesen Werken verbindet er seine herrliche Verheißungen für dieses und für das zukünftige Leben im Himmel. Lassen wir uns nicht täuschen, ihr Lieben. Auch wir stehen im alltäglichen Kampf gegen die Mächte der Finsternis. Jeden Tag. Achtet darauf, dass ihr nicht in Unglauben und in die Sorge um den morgigen Tag verführt werdet vom Feind. Denn es ist Gott, der alles nach seinem Rat verfügt. Er nimmt am Leben von jedem Einzelnen von uns besonderen Anteil. Er erspart uns dabei auch nicht, unter Umständen in der Tretmühle des Alltages Erfahrungen mit dem Bösen zu machen. Wir leben noch hier in einer bösen und gefallenen Welt. Und solange wir hier noch sind als Gäste, haben wir natürlich auch damit zu tun, sei es durch Beruf, sei es durch Schule, sei es, wenn man in die Stadt geht, kann man überall auf Menschen treffen, die Böses tun. Also wollen wir festhalten, dass der Herr dieses tut, um uns im Glauben an Jesus Christus, seinen Sohn, stark und gewiss zu machen. Ihm im Glauben zu folgen, ist doch schlussendlich das, was uns aus aller irdischen Not rettet. Unser gänzlicher Blick immer wieder auf den Herrn. Und trotzdem hört man oft immer noch eine Frage, und zwar, wie kann Gott zulassen, dass ein Gotteskind leidet? Darauf bekommen wir keine direkte Antwort, wie wir sie erwarten würden und auch oft suchen. Wohl können wir einen Sinn darin erkennen, dass Leiden zur Erläuterung und Erziehung, zur Prüfung und Bewährungen dienen. Dazu der Vers aus dem 1. Petrusbrief, den wir ja momentan, wie gesagt, behandeln, Kapitel 1, Vers 6. Ihr habt also allen Grund, euch zu freuen und zu jubeln, auch wenn ihr jetzt nach Gottes Plan für eine kurze Zeit Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst und manches Schweres erleidet. Und das ist auch der Unterschied von Evangelisation her zwischen denen, die ein Evangelium leid predigen, wo es heißt, komm zum Herrn Jesus Christus, bekenne dich zu ihm, glaube an ihn und du hast das ewige Leben, du hast keine Sünden mehr. Und wenn du ihm nachfolgst, geht es dir gut. Doch wehe, da ist mal was. Da kommen Prüfungen, egal in welcher Form. Dann fallen diese Leute in ein riesiges Loch und bevor man ihnen überhaupt seelsorgerisch helfen kann, muss man ihnen erstmal das Evangelium recht auslegen. Dass es eben nicht so ist, dass wir unseres Lebens auf Erden leichter hingehen, wenn wir im Glauben an den Herrn Jesus Christus gekommen sind. Nein, es ist genau das Umgekehrte. Der Herr Jesus selber hat gesagt zu uns, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Leidenskreuz auf sich. Leidenskreuz steht im Grundtext. Und nicht Glückskreuz. Oder mir geht's Gutskreuz. Wollen wir festhalten, dass das für den, der vielleicht auch wie ein Hiob leiden mag, nur die vorletzte Lösung ist. Die wirkliche Antwort kann nur erfahren werden, denn wir können Gott nicht auf der Ebene unserer Gerechtigkeit begegnen, sondern nur mit dem Herzen. Und wer selber schon in Anfechtungen, Nöten und Trübsalen war, kann das bestätigen, dass der Herr hilft, dass der Herr durchträgt uns, wenn er es auch uns noch nicht wegnimmt, uns aber auch die Kraft gibt. Etwas Wichtiges zum Schluss noch, das Buch Hiob nennt uns aber noch einen Grund für Hiobs Leiden, den er selber nicht erfährt. Die Ursache seines Unglücks liegt wohlgemerkt nicht bei Gott, sondern bei Satan, der seine Gerechtigkeit und seinen Gehorsam zerstören will, um ihn von Gott zu trennen. Gott lässt es hier in diesem Fall zu, bis zu einem gewissen Grade, wie wir wissen. Den Tod durfte er ihm nicht geben. Und von daher, Böses kommt also nie von Gott selbst. Böses kommt vom Feind. Und Gott lässt es wohl zu, um uns damit gewisse Wege zu führen oder uns zu erziehen. Aber es kommt niemals von Gott selbst. Und somit ist das Geheimnis der Bewährung Hiobs, dass er sich weder durch Leiden und noch durch Wucht und Urteile seiner Freunde von Gott abwenden lässt. Und daher haben wir als Gemeinde Jesu in Hiob stets eine lebendige Weissagung auf den Weg und Sieg unseres Herrn Jesus Christus gesehen, dessen Kreuz und Auferstehung die Frage nach dem Leiden des Gerechten im Tiefsten beantwortet. Denn wie hat doch unser Herr selber gelitten, als er auf die Welt kam? In ärmlichsten Verhältnissen geboren, später ständig verfolgt, beschimpft, gegeißelt, bis hin zu quälenden Schmerzen am Kreuz, dann die Trennung vom Vater und schließlich der Tod, an dem wir auch gleich in der Gedächtnismahlfeier dran denken wollen. Das Verhältnis von Vorbild und Erfüllung hebt jedoch nicht den Unterschied auf, dass Christus seinen Weg in Liebe und Gehorsam um unseretwillen gegangen ist. Während es bei Hiob in erster Linie um die eigene Not und Erlösung ging. Und das gilt für alles Leiden von uns, dass der Herr zeigt, dass er voller Gnade und Erbarmen ist, wenn es auch manchmal entsetzlich lange aus unserer Sicht dauert und es ein schwieriger Weg ist, dieses auch zu entdecken. Von daher, richtet eure Herzen nicht auf das Irdische, sondern suchet, was droben ist. Denn was auf Erden ist, fressen die Motten. Und die Diebe graben danach und stehlen. Dort aber im Himmel sind alle Freuden ewig und unverwelklich. Der Pfad der Trübsal ist der Weg zur Heimat. Möge uns unser Herr diesen Gedanken manchen müden Haupte zu einem sanften Ruhekissen werden lassen. Amen.